Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der... Oh, ich habe irgendwas verschluckt. Nochmal, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit dir.
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst an so einem schönen sonnigen Feriensonntag. Der Wochenspruch für heute ist nicht ganz so entspannt, wie das Wetter nahelegen würde. Der steht bei Lukas im Kapitel 12 und lautet: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Da möchte man ja mal direkt sagen, ach, bei mir ist nicht so viel zu holen, bleib mal weg mit diesem Spruch. Und genau da setzt dieser Sonntag heute mit seinem Thema ein. Der fragt danach, ob wir uns nicht vielleicht eigentlich immer schon kleiner machen, als Gott uns eigentlich sieht. Und dass vielleicht wir mehr Möglichkeiten haben, als wir uns das träumen lassen, auch wenn uns das manchmal vor ganz schöne Herausforderungen stellt. Soweit dieser Sonntag. Wir fangen mit der ersten Herausforderung an. Wir wollen spenden. Wir sammeln nämlich gleich im Klingelbeutel für die Tafel hier Oberberg Süd und dann nachher am Ausgang für das Projekt Christlichen Glauben bei Jugendlichen stärken in Äthiopien. Das ist ein Projekt des Evangelischen Bibelwerks im Rheinland und die versuchen sich da besonders in der Jugendarbeit zu engagieren, weil in diesem Land sehr viele Kinder und Jugendliche auf der Straße leben oder eben einer relativ harten Arbeit in der Landwirtschaft nachgehen und weder zu Bildung Zugang haben, noch überhaupt zu Lebensperspektiven. Und da war im Kollektenheft so ein schöner Satz, das lese ich jetzt hier einfach mal vor, da wird ein 17-Jähriger zitiert: Die Bibel ist ein Geschenk, das mein Leben verändert hat. Und dann kürze ich das bisschen, der erzählt dann, er besucht regelmäßig ein Jugendzentrum, eben für Jugendliche, die auf der Straße leben. Und jetzt endlich erfährt er Zuwendung und hat auch Perspektiven für sich gewonnen. Finde ich ein super wichtiges Projekt. Und wir sammeln in dem blau-gelben Klingelbeutel wie immer weiterhin für die Menschen in der Ukraine. Gott segne Gabe und Gebende. Und wir singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Eingangspsalm wollen wir wieder gemeinsam beten. die Nummer 729 der Psalm 63. Ich beginne und Sie lesen die eingerückten Zeilen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir.
Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist meines Herzens Freude und Freude, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann.
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.
Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Amen. Wir kommen zu dir mit unserer Hoffnung, mit unseren Träumen, mit unserer Liebe, mit unseren Gaben. Gott, komm du auch zu uns, in unsere Herzen und Augen, in unseren Willen und unser Gefühl. Hilf uns sehen und hören, handeln und loslassen. Mach uns weichherzig und durchsetzungsfähig. Erfülle uns mit Zuversicht und Mitgefühl. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese die Lesung für den heutigen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Halleluja. Gemeinsam mit den Worten unserer Mütter und Väter unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen, die Erde ist des Herrn. Ich habe heute Morgen erfahren, das wäre auch im normalen Gesangbuch gewesen. Da habe ich offenbar schlecht geguckt. Jetzt nehmen wir das kleine Blaue, die Nummer 32. Sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wahrscheinlich haben Sie es geahnt oder befürchtet. Ich möchte Ihnen von unserem Urlaub erzählen. Ich war ja eine Weile nicht da. Aber keine Sorge, auch wenn es hier technisch ginge, ich erspare Ihnen die Fotos. Wir haben sie auch immer noch nicht sortiert. Ich springe heute mal direkt zum letzten Abend. Da waren wir in einer kleinen Pension im Burgund, so in etwa. Und das war eine restaurierte alte Mühle. Wunderschön. Und der Eigentümer war sehr stolz und hat vielleicht 6 oder 7 Zimmer gehabt, das kleine Teil. Und er hatte dann auch selber gekocht. Das ist irgendwie sein Hobby. Und dann saßen wir abends halt in unbekannter Runde an so einem großen alten Holztisch. Das Brett ist irgendwann mal was ganz anderes gewesen. Also ganz schöne Atmosphäre. Und das Essen war gut und die Stimmung war gut. Man hat sich unterhalten, obwohl man sich ja gar nicht kannte. Und es hätte ein richtig schöner Urlaubsabschlussabend werden können, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wir saßen da also so ganz nett und irgendwann hat sich dieses Gespräch verändert. Das war, ich meine, so der zweite Gang. Da ging es auf einmal um Laktoseunverträglichkeit. Dann kam man da drauf, dass irgendjemand am Tisch kein gekochtes Gemüse mag. Und dann war das ganz schnell, ging es auf einmal alle gegen vegetarisch lebende Menschen. Es ging, war überhaupt niemand da, der komplett Vegetarier war, glaube ich. Aber da ging das dann irgendwie so los. Und wo man schon mal dabei war, waren danach die Elektroautos dran. Und dann ging es also gegen E-Auto-Besitz, also so wie das dann so ist und dass das alles eine Lüge ist und wir sollen was auch immer glauben. Und weil die Elektroautos ja so teuer sind, waren wir danach bei der Sozialpolitik. Und wie das dann so geht, kamen da so Sprüche auf den Tisch. Wie unfair das sei, das ganze Geld, wir sind ja in Frankreich, geht nach Algerien und dann auch noch für die Ukraine und der arme, einfache französische Handwerker, der kämpft ums Überleben. Und so ging das dann weiter und weiter und da kamen so Sätze, die mag ich zu Hause schon nicht hören. So, man spielt Menschen gegeneinander aus und man hat ja super einfache Fragen auf ganz komplizierte Herausforderungen. Und was dann aber war, ist, ich habe den Mund gehalten. Ich habe vielleicht mal so ganz vorsichtig c'est vrai gesagt, so aber eigentlich war ich dann froh, als der letzte Gang, und Frankreich hat immer viele, als dann der letzte Gang zu Ende war. Es war ja, wie gesagt, der letzte Abend. Am nächsten Morgen wir also ins Auto zurück, und das war die Zwischenübernachtung. Und dann haben wir uns über diesen Abend unterhalten, und ich habe meinen Mann, der überhaupt gar kein Französisch kann, dem ich immer so ein bisschen übersetzt habe, dann so einen kleinen Rechtfertigungsvortrag gehalten. Also politische Diskussion beim Abendessen mit unbekannten Menschen, geht's denn noch? Das macht man doch gar nicht. Und ach, mein Französisch zumindest, mein Wortschatz, politisches Französisch, hätte ja auch gar nicht gereicht, um in so einer Diskussion jetzt bestehen zu können. Und überhaupt, ich kenne die Leute ja auch gar nicht. Vielleicht nutzt alles, was ich gesagt hätte, ja eh nichts. Und es bringt doch auch gar nichts, da zu widersprechen. Und ist ja auch eigentlich interessant, so mal zu hören, wie die Leute in Frankreich ticken. Bis ich dann gemerkt habe, mein Mann grinst sich halt. Und der kennt mich ja gut und hat dann gesagt, naja, alles klar, das ist hier jetzt eben dein Rechtfertigungsvortrag. Obwohl, waren doch eigentlich alles vernünftige Gründe, oder? Und trotzdem hatte ich das Gefühl, diese ganzen Gründe, warum ich da jetzt nichts gesagt habe, das erklärt schon, warum ich nichts gesagt habe, aber entschuldigen tut es das nicht. Und darum habe ich mich wahrscheinlich auch so schlecht mit diesem Abend oder mit dem Ende dieses Abends gefühlt. Das ist kein schönes Gefühl, aber ich glaube eins, das die meisten kennen. Wenn ich jetzt Sie bitte, oder ich bitte Sie einfach mal zu überlegen, eine ganz alltägliche Situation, das war ja jetzt auch nichts Lebensentscheidendes, wo Sie hinterher gedacht haben oder ihr hinterher gedacht habt, boah, da hätte ich aber mal den Mund aufmachen müssen. Ich hätte doch mal widersprechen können. Vielleicht hätte ich sogar was tun müssen. Das braucht man jetzt nicht laut sagen, nur mal eben überlegen. Ich glaube schon, dass jeder mal so eine Situation hatte, wo man denkt, hätte ich mal jetzt den Mund aufgemacht. Ist ja mal so, ach, war zeitlich auch eng. Naja, wir müssen ja in der Nachbarschaft ja auch miteinander gut auskommen. Man will ja auch morgen noch zusammen mal einkaufen gehen oder so. Und ich glaube, das ist das Problem. Die Sätze, die wir uns dann sagen, die sind selten gelogen. Die haben ja irgendwie immer auch einen wahren Kern. Das scheint mir das Schwierige an solchen Situationen zu sein. Und in genau so einer Situation spielt der Predigtext für heute die Geschichte des Propheten Jeremia startet so. Und darum hören Sie mal rein in diesen Text, in die Berufungsgeschichte von Jeremia. Aus Jeremia 1, das sind die Verse 4 bis 10. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich antwortete, ach mein Gott und Herr, ich kann nicht gut reden. Ich bin noch zu jung. Doch der Herr erwiderte, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende, und verkünde alles, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Der Herr sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag. Über Völker und Königreiche stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Soweit Jeremia. Diese ganze Geschichte, die spielt ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt. Und das kleine Königreich Juda, das lebt da in einer Zeit großer politischer Unsicherheit. Die Gewichte verschieben sich. Da waren die Großmächte Ägypten und Babylon, die ringen um die Vorherrschaft, wer ist jetzt die wirkliche Weltmacht. Und dann gerät ins Wanken, was bis dahin sicher war. Und das war nicht anders als heute. In solchen Zeiten verbreiten sich ja gerne so Schuldzuweisungen oder auch so Haltungen wie Wegschauen. Ach, wird schon nicht so schlimm sein. oder auch so eine gewisse Ellbogenmentalität. Hoffentlich komme ich selbst und die meinen irgendwie gut dadurch. Und Jeremia soll nun das alles stören. In der Tat kein angenehmer Auftrag. Und kein Wunder, dass der jetzt auf Gottes Ruf nicht mit Begeisterung reagiert und sagt, ja, hier bin ich. Der widerspricht. Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Und ich mag gerade diesen Satz von Jeremia, weil er so eine ehrliche Ausrede ist. Jeremia ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich jung. Er ist tatsächlich auch unerfahren und der wird dann später auch wirklich auf Widerstand stoßen. Jeremias Einwand ist keine billige Ausrede, der ist nachvollziehbar. Kleiner Einschub, mein Französisch ist gut, mein politisches Französisch wirklich nicht so besonders. Also es ist immer auch irgendwie was dran an diesen Sachen. Und ja, mit den Nachbarn wollen wir doch auch noch auskommen, oder? Also das ist, ja, es ist was dran. Und dann ist jetzt Gottes Antwort so spannend. Der sagt ja gar nicht, das stimmt nicht. Gott weiß, dass Jeremia noch jung ist. Er sagt ja vorher, ich habe dich im Mutterleib gebildet. Er sagt nicht, stimmt nicht, sondern er sagt, sage nicht, ich bin zu jung. Ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Zuerst klingt es ja mal hart, als nimmt Gott Jeremias Bedenken überhaupt nicht ernst. Aber ich glaube, es ist das Gegenteil eher der Fall. Weil Gott es so ernst nimmt, widerspricht Gott nicht diesen Ausreden und dieser Angst, die dahinter steht, sondern dem Gedanken, dass diese Angst das Bestimmende ist und dass das das letzte Wort haben soll. Gehen wir nochmal in die Szene hinein. Das geht ja dann weiter und dann kommt, Gott streckt seine Hand aus und berührt Jeremias Mund. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Es muss ja dann gar nicht Jeremia die richtigen Worte finden, sein Französisch zusammensammeln, den übertragenen Sinn, sondern Gott gibt sie ihm. Das entlastet. Und dann gibt es ja auch noch diesen Satz, der ganz oft als Tauf- oder Konfirmationsspruch ausgesucht wird. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Jeremia hört also in dieser unangenehmen Situation, du gehst nicht aus deiner eigenen Kraft und Vollmacht. Du sprichst gar nicht nur deine eigenen Worte, du musst das alles ja gar nicht alleine tragen. Und was er jetzt da so erlebt ist, finde ich im wahrsten Sinne des Wortes eine Zumutung. Gott traut ihm etwas zu und gibt ihm dafür auch gleich mit, was er braucht. Mut und die richtigen Worte. Das steckt übrigens ursprünglich auch in diesem Wort Zumutung. Da sind wir ja gerne so bei der ganz negativen Seite. Alles, was von uns verlangt wird, ist dann erstmal eine Zumutung. Ursprünglich war das aber gar nicht so. Da steckt ja dieses Muten oder Althochdeutsch Muoten, wie auch immer man das ausspricht, drin. Oder Mittelhochdeutsch, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Das hat ein großes Spektrum an Bedeutung, dieses Wort. Und es heißt erstmal nur, jemanden dazu bewegen, dazu veranlassen, etwas zu tun. Jemanden das auch zutrauen dann und auch eine Erwartung an jemand richten. Wenn ich also jemand etwas zumute, hat das durchaus gar nichts Negatives, sondern ich beauftrage ihn, könnte man auch sagen. Das hängt schon auch mit unserem Substantiv Mut zusammen. Das hatte aber wiederum sprachgeschichtlich weniger so eine Richtung Tapferkeit, sondern mehr beschreibt das, wes Mutes man ist, eine Gemütsverfassung oder so eine innere Haltung. Und nicht sofort, dass man tapfer ist, das ist dann schon eine Variante davon. Zumutung ist bei Gott also eine Haltung, sich etwas zuzutrauen oder sich zutrauen zu lassen. Und wie wir in der Geschichte, wie das vorkommt, das ist gleichzeitig auch die Befähigung zu der Aufgabe. Das finde ich das Spannende. Als meine Neffen noch klein waren, da war ich mit denen, das ist mir jetzt aber auch erst wieder eingefallen, bei einem Familiengottesdienst zu dieser Geschichte. Und die hatten dazwischendurch eine Phase, da waren Kinder und Erwachsene getrennt und wir Erwachsenen haben irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, so ein bisschen Hintergrundinfos zu dieser Geschichte, wahrscheinlich das mit Juda und 600 Jahre vor Christus bekommen. Und die Kinder haben sich mit dieser zeichenhaften Handlung beschäftigt, dass Gott die Worte in Jeremias Mund legt. Und als wir dann wieder zusammengekommen sind, haben uns die Kinder überrascht mit kleinen Kärtchen aus Esspapier auf das sie ihr Lieblingswort aus der Geschichte geschrieben oder gemalt hatten. Und das durften wir Erwachsenen uns auf der Zunge zergehen lassen. Und so haben wir dann, ich nehme an, Mut oder fürchte dich nicht, verspeist. Und ich bin jetzt so nicht der Esspapier-Fan, aber ich habe das bis jetzt behalten, obwohl die jetzt schon bald mit der Schule fertig sind, die kleinen Neffen, weil das so eindrücklich war. Und wir fühlten uns, glaube ich, alle in diesem Gottesdienst danach auf besondere Weise gestärkt. Und wie viel mehr muss das bei Jeremia der Fall gewesen sein, der jetzt dieses krasse Erlebnis hat, Gott legt die Worte in seinen Mund. Am Ende hat Jeremia immer noch nichts als seine Stimme. Und doch, Gott traut seinen Worten zu, dass sie die Welt verändern können. Und der ruft ja Jeremia, damit er die Wahrheit ausspricht, auch wenn sie unangenehm ist, und sagt, nur dadurch kann auch was Neues wachsen. Ja, man muss damit auch mal was einreißen oder vielleicht was Schönes ein bisschen zerbrechen, aber sonst entsteht nichts Neues. Es bleibt eine Zumutung. Was das bei Jeremia so alles bewirkt, füllt das ganze Prophetenbuch. Der hat es wirklich am eigenen Leib erfahren, was da auch für Folgen sind. Aber alle Geschichten von Jeremia verbindet, nach dieser Begegnung kann der nicht mehr weggucken. Der guckt die Welt jetzt mit Gottes Augen an und mit seinen Worten im Mund und kann nicht schweigen. Ich glaube gar nicht, weil er so viel mutiger geworden ist, sondern weil es dieses Wort Gottes ist, was ihn einfach nicht loslässt. Viele Jahre nach dieser Geschichte sagt Jeremia selber rückblickend, dass er so manches Mal lieber geschwiegen hätte. Aber, das steht jetzt bei Jeremia 20, Vers 9, da war es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Knochen. Ich mühte mich, es auszuhalten, aber ich konnte nicht. Nicht Jeremia hält an Gottes Wort fest, sondern andersrum ist es. Gottes Wort hält Jeremia fest. Jeremia bleibt ein Mensch, der lieber mal den Mund halten würde oder vielleicht auch mal zweifelt. Aber es geht eben nicht. Ich finde, das ist die besondere Zumutung dieser Geschichte. Gott erlaubt uns nicht, dauerhaft uns rauszureden. Habe ich mir so gedacht, hätte ich diese Geschichte doch schon mal vor meinem letzten Urlaubsabend wieder gelesen. Ich kenne sie ja, aber das rutscht ja dann manchmal auch weit weg. Vielleicht hätte ja in dieser Situation schon mal gereicht, nur was nachzufragen oder so ein ganz kleiner Widerspruch, irgendwas, das das Gespräch ein bisschen weiterbringt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt heute machen würde, wenn wir heute Abend in dieser Runde wieder säßen, aber ich hoffe, ich würde meinen Ausreden weniger schnell nachgeben und würde dann manchmal hören, dass Gott gerne da anklopft, wo ich selber beschlossen habe, nö, ich bin jetzt hier nicht zuständig. Denn ich bin es ja doch, sagt Gott. Und er zeigt, dass sich das auch lohnt, genauer hinzugucken. Was braucht denn jetzt diese Situation, damit eben nicht alles so weiterläuft, sondern damit Neues wachsen kann. Und es braucht Gottes Wort, auch wenn es manchmal unbequem ist. Und ich glaube, was helfen würde, ist, dass wir uns solche Geschichten erzählen. Also auch mal die, wo es nicht so gut gelaufen ist. Der Urlaub war sonst sehr schön. Aber dass wir das teilen, wo wir das vielleicht auch nicht schaffen oder zu spät sind oder auch zu leise oder nicht mutig genug. Und ich finde, Gemeinde ist dafür ein guter Übungsraum. So ein Raum, wo wir mal miteinander gucken, haben wir hier gut genug hingeguckt und wo wir vielleicht mal ausprobieren, welche Worte könnten es denn sein, die da helfen. Ich habe am Ausgang hingestellt Esspapier und Lebensmittelstifte. Vielleicht haben Sie sich inzwischen so ein Wort gedacht oder haben einfach Lust, auch mal ein Wort aus dieser Geschichte mitzunehmen. Wer das nicht gleich essen will, da sind auch kleine Tütchen, damit man sich das für schwierige Fälle mal in die Tasche stecken kann. Vielleicht ist das schön, sich mal so ein Wort aus dem Ganzen aufzuschreiben. Vielleicht ist es die Zumutung oder ist das fürchte dich nicht. Da kann man ja, oder einfach nur das Esspapier mitnehmen. Es liegt jedenfalls am Ausgang auf dem Stehtisch. Denn ich finde es gut, dass wir so oder auf ganz viele anderen Arten immer wieder auch an Gottes Zumutung uns erinnern und die auch miteinander teilen. Geh, wohin ich dich sende und verkünde alles, was ich dir auftrage. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und werde dich retten. Gott sei Dank und Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen. Und wir singen, Herr, gib uns Mut zum Brückenbauen. Thank you. merken, es ist Ferienzeit, wir haben wenige Termine anzukündigen. Darum lade ich einfach ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, wie immer um 10 Uhr, nächste Woche dann mit Pfarrer Blasberg. Oder gibt es doch einen Termin, den ich übersehen hätte? Nein, Ferienzeit, auch was Schönes. Zu den Fürbitten bitte ich Sie aufzustehen. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die den Mund aufmachen müssen. Gib ihnen die richtigen Worte und den Mut, sie auszusprechen. Wir bitten dich für alle, die sich klein fühlen, die denken, ich kann das nicht. Lass sie entdecken, was du ihnen zutraust. Wir bitten dich für unsere Familien, unsere Nachbarschaften und unsere Arbeitsplätze. Hilf uns hinzusehen, wenn Menschen ausgegrenzt oder schlecht gemacht werden. Schenk uns den Mut, freundlich zu widersprechen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Mach sie zu einem Ort, an dem Menschen wachsen können. Zu einem Ort, an dem Fehler erlaubt sind und Ermutigung größer ist als Angst. Wir bitten dich für alle, die krank sind, die trauern und sich Sorgen machen, denen die Worte fehlen. Sei du ihnen nah und schenke ihnen Menschen, die sie begleiten und Hoffnung geben. Gott, du gehst mit uns, auch dann, wenn wir unsicher sind. Dafür danken wir dir. Amen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mal aufzustehen, soweit das gut möglich ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.